man irgendwie denkt, ich weiß gar nicht, was mich im Moment tröstet. Ich weiß noch, als wir haben 2019 geheiratet und wollten natürlich dann auch schnell kirchlich heiraten und dann kam Corona und immer wieder mussten wir unsere Hochzeit absagen. Und beim ersten Mal, das war ganz furchtbar. Ja, weil ihr habt schon alles geplant, es ist alles fertig und dann müsst ihr absagen. Und ich dachte damals auch, was tröstet mich denn jetzt? Und ich finde, das sind Fragen, die natürlich immer dann auftauchen, wenn es uns nicht gut geht. Und deshalb ist es doch mal ganz gut zu überlegen, jetzt, was ist es denn wirklich, das mich tröstet? Und zwar mehr als nur so ein Trostpflaster, den Begriff kennen wir auch. Also es scheint irgendwie richtigen Trost zu geben und es scheint ein Trostpflaster zu geben, dass sowas Ähnliches vielleicht ist. Das deckt es ab, aber was ist denn unter dem Pflaster? Gibt es einen Trost, der mehr ist als nur ein Trostpflaster, was irgendwie so ein bisschen halber Trost ist? Und natürlich gibt es das. Andreas hat schon einige Verse heute Morgen genannt und ich möchte heute Morgen gemeinsam mit euch in den zweiten Korintherbrief schauen und da mal ein, zwei Verse so ein bisschen durchgehen. Was bedeuten die denn für uns und was bedeutet es für uns dann, wenn wir Trost brauchen? Gibt es da eine Antwort? Lasst uns mal gemeinsam diesen Vers lesen. Ihr seht ihn vorne angeschrieben, 2. Korinther im 1. Kapitel, die Verse 3 bis 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, nämlich die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Da steckt ja ganz, ganz viel drin. Da steckt die Aussage drüber drin, wie Gott tröstet, dass er tröstet, was wir, die wir hoffentlich Trost erfahren haben, denn danach mitmachen, ob wir ihn bei uns behalten oder ob wir ihn weitergeben. Und ich möchte mal so den Anfang insbesondere mit uns anschauen, denn ich glaube, wenn wir Trost brauchen, ist nicht, also wie fangt ihr ein Gebet an, indem ihr nach Trost fragt? Was wäre vielleicht so ein Anfang? Herr, hilf mir. Oder direkt, Herr, tröste mich. Oder Herr, du weißt, wie es mir geht. Das und das brauche ich. Ganz interessant ist aber, dass dieser Vers, der ja von Trost spricht, erstmal den Fokus auf was ganz anderes richtet. Nämlich mit diesen Worten, gelobt sei Gott. Also nicht zuerst auf das schauen, wofür ich Trost brauche, sondern den anzusprechen, der mir den Trost gibt. Gelobt sei Gott. Loben ist ein Wort, das ist uns, glaube ich, alle relativ bekannt. Aber in diesem Gelobt sei Gott steckt so viel mehr. Da wird ausgedrückt einmal, wer dieser Gott ist und warum braucht er eigentlich Lob? Was ist der Grund, warum wir Gott loben? Die ganze Bibel spricht oder ist eigentlich ein Lob Gottes. Jede Seite, jedes Wort, das man aufschlägt, besonders auch im Neuen Testament oder in den Psalmen, ne, da springt es einem ja auch förmlich entgegen. Gott zu loben, ist das, was unsere Natur ist, unsere Identität als Christen. Es ist interessant, dass im Hebräischen loben zum Beispiel heißt, zu bekennen, zu bejahen. Also wenn ich Gott lobe, dann bejahe ich, wer er ist, dann bejahe ich das, was er gesagt hat. Im Griechischen dagegen ist die Grundbedeutung des Wortes loben Herrlichkeit, Ehre und Pracht. Und wenn wir uns nur diese Worte, Herrlichkeit, Ehre und Pracht, das ist der, an den wir uns wenden. Und nicht nur das, das ist der König, der uns versprochen hat, zu trösten. Also, ein Volk, das einen König hat, der so mächtig ist, uns in allem zu trösten. Glaubst du, das würde was ausmachen, wenn du das nächste Mal um Trost bittest? Daran zu denken, dass du den König ansprichst. Und indem du das tust, bejahst du und bekennst du, wer er ist. Die Frage ist nur, weißt du, wer dein König ist? Weißt du, wie dein König ist? Und weißt du, was dein König in der Lage ist, und willens ist. Es ist ja nicht so ein, naja, vielleicht tröstet er mich. Mal gucken, ob das jetzt auch schlimm genug ist, dass er mich tröstet. Manchmal haben wir vielleicht auch das Gefühl, naja, stell dich nicht so an, anderen geht's noch viel schlechter. Kennt ihr diesen Gedanken? Dass man sich nicht so wirklich traut, denkt, naja, jetzt stell dich nicht so an. Das sind unsere Gedanken. Wenn Gott sagt, in aller Bedrängnis und mit allem Trost und alle Bekümmernisse, ist da keine Abstufung. Also wir dürfen zu dem Gott der Ehre, zu dem Gott der Allmacht und der Pracht uns bejahen, ihn loben und um Trost bitten. Ehre, Macht, Dank, Anbetung. Das ist all das, was in diesem Gelobt sei Gott steckt. Und mir fiel, als ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, auch nochmal ein, ihr kennt vielleicht den Vers, was soll unser Leben sein? Ein Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst haben wir heute Morgen gemacht. Wir haben gelobt, wir haben gepriesen. Wir haben uns zu dem bekannt, von dem wir auch Trost erwarten, weil es schwer ist. Also unser Leben selbst zeugt davon, von dem, der voller Ehre und Macht ist, von dem König aller Könige, an den wir uns jederzeit wenden dürfen. Und dann geht's weiter. Und ich finde es ganz interessant, bei diesen zwei Versen, wird ein Ausdruck jetzt wiederholt. Und zwar einmal Vater unseres Herrn. Du hast eben viel über die Mutter gesprochen. Hier wird viel über den Vater gesprochen. Diese Vater unseres Herrn macht zweierlei. Also es beschreibt eine Eigenschaft, nämlich die des Vaters. Und wessen Vater? In erster Linie die unseres Herrn. Jesus war der Erstgeborene, zu dem Gott sich bekannt hat. Er sagt, das ist mein geliebter Sohn. Ne? Zu dem gehört das Lob und die Ehre. Und des Herrn bedeutet für uns natürlich Jesus, der uns erlöst hat. Und in diesem Begriff Vater unseres Herrn wird der König genannt, der den Sohn geopfert hat, damit wir überhaupt ihn als König anerkennen können. Erlösung und die Rettung und die Liebe zu den Menschen, das ist das, was da drin steckt. Und wenn jetzt Gott Vater unseres Herrn ist und dort seine ganze Vatereigenschaft ja auch zum Tragen kommt, wie ist es dann für uns? Sagen wir nicht auch Vater zu Gott? Also wenn er den Sohn so sehr geliebt hat und Gott sich nicht verändert, dann bedeutet das doch, dass dieselbe Liebe, die Gott für seinen Sohn hatte, auch für uns gilt. Denn wir sind seine Ebenbilder. Also nicht nur, dass wir uns an den König wenden, sondern wir wenden uns an den, der seinen Sohn so liebt und uns durch seinen Sohn zeigt, wie wichtig wir ihn sind. Das ist, finde ich, die Vollkommenheit dessen, wo wir uns sicher fühlen können, wo wir hingehen dürfen und nicht nur hoffen, dass wir Trost kriegen und wir nicht nur ein Trostpflaster kriegen, sondern Gott selbst hat alles geschaffen, dass wir zu ihm als unser Vater überhaupt kommen dürfen, durch seinen Sohn. Also Vater des Herrn und ebenso unser Vater. Und dann wird dieser Begriff nochmal benannt, Vater der Barmherzigkeit. Auch da zeigt sich nochmal die unerschütterliche und unerschöpfliche Liebe. Diese Barmherzigkeit, was bedeutet Barmherzigkeit für dich? Was fällt dir bei dem Begriff Barmherzigkeit ein? Vergebung. Was noch? Zuwendung. Nicht wegschauen. Vielleicht also entweder entsetzt wegschauen, ach, das ist so furchtbar, was die wieder macht, oder will ich nicht wissen. Ne? Also das Gegenteil wäre hinschauen, dabei bleiben. Mitfühlen. Wärme. Trost. Gnade. Ja, Gnade. Das sind alles sehr positive Worte. Ja? Gnade, Liebe, Fürsorge, Treue. ist auch ein ganz wichtiger Begriff, wenn wir uns Barmherzigkeit anschauen. Denn es könnte ja auch durchaus sein, dass Gott irgendwann die Nase voll hat und sagt, also mir reicht's jetzt. Aber was hat Gott selbst über sich in Malachi 3, Vers 6 gesagt? Ich bin Gott und ich verändere mich nicht. Er bleibt sich selbst treu. Gott kann alles, nur eins nicht. Sich selbst untreu werden. Das kann er nicht. Er hat es versprochen, in vielen Bünden, die er mit uns getroffen hat, damals mit dem Volk Israel, den Noah-Bund, den Abraham-Bund, ja, gibt er ganz viele Bünde, bis letztendlich dann hin zu diesem Bund, den wir im Abendmahl immer wieder bekräftigen, nämlich seinen eigenen Sohn. Und all das, was wir jetzt zusammengezählt haben, was Barmherzigkeit ist, ist im Vater begründet. Verborgen, und der Vater reagiert genauso. Also die perfekte Barmherzigkeit erleben wir dann, wenn wir uns an Gott wenden, der treu zu dem steht, was er gesagt hat, wie er ist, unveränderlich. Also hat er einst diesen Trost versprochen, dann gilt das bis zum Ende der Zeit. Denn er ist Alpha und Omega. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Und zwischendrin bleibt er so, wie er gesagt hat, dass er sei, nämlich voller Barmherzigkeit. Nicht verurteilen für das, wo wir kommen, egal wofür was wir Trost brauchen. Er wird nicht sagen, also das könntest du jetzt mal selbst machen, sondern er wird uns verstehen, er wird uns trösten und weiterhelfen. Trost ist auch nicht dieses billige, naja, jetzt habe ich irgendwie ein Problem und jetzt gehe ich zu Gott und er tröstet mich und dann ist alles gut. Das ist es nicht. Es ist viel mehr. Da, wo Gott tröstet, zeigt er, wie er ist und wirkt in seiner Herrlichkeit an dir. Es ist eine Begegnung zwischen dir und Gott, die deinem Herz das gibt, was du brauchst. Und zwar wirklich das, was Gott weiß, dass du jetzt brauchst. Und somit findet Beziehung statt. Somit ist das wirksame Handeln Gottes an dir in der Situation vollzogen worden. Das ist nicht ein unglaublicher Gedanke, dass da, wo Gott tröstet, wir die aktive Tat Gottes in unserem Leben erleben? Es ist mehr als nur ein Gefühl. Es ist wirksames Handeln Gottes an dir. Wie wäre das, wenn du überlegst, das nächste Mal, wenn du traurig bist und dich an Gott wendest und dir in dem Moment einfällt, das ist jetzt mehr als nur das Gefühl. Gott handelt an mir. Als Vater der Barmherzigkeit, als Vater unseres Herrn, als dem, dem Ehre, Lob und Anbetung zusteht. Für mich macht das ein viel größeres Bild auf. Für mich bedeutet plötzlich dieser Trost so viel mehr, denn ich weiß, von wem er kommt. Und ich weiß, dass der, der mich jetzt tröstet, der König aller Könige ist, der Vater meines Herrn und der Vater aller Barmherzigkeit. Mögen wir das nie vergessen, wenn wir um Trost fragen. Denn es geht ja in diesem Vers weiter. Es sagt, von allem Trost und von aller Bedrängnis. Das heißt, wenn es für allen Trost ist und für alle Zeit, ist es unabhängig von der Situation. Manches Mal habe ich so das Gefühl, wir denken, also hier habe ich Trost verdient und hier habe ich ihn vielleicht nicht verdient. Es ist unabhängig davon, ob du einen tollen Tag hattest und ganz nah bei Gott warst oder vielleicht nicht. Der Trost Gottes hängt nicht von deinem Erleben ab. Und das Gute ist, der Trost Gottes hängt auch noch nicht mal von deinem Gefühl ab. Wäre schlimm, wenn Gott nur das tröstet und nur dann reagiert, wenn ich das Gefühl habe, ah, jetzt hat er was gemacht. Das ist nicht so. Vielleicht ist es sogar eher so, dass wir manches Mal nichts fühlen, weil wir nicht offen genug sind, um zu spüren, dass Gott gerade an uns handelt. Aber seine Zusage, uns zu trösten, ist unabhängig von deiner Situation, denn sie ist begründet in der Treue Gottes. Sie ist begründet darin, dass Gott sagt, ich habe es einst versprochen und ich werde es immer wieder tun. Ich bin unveränderlich. Den Trost hat er versprochen im Alten Testament seinem Volk. Und wir gehören als gläubige Christen aufgepropft quasi zum Volk Israel gehören wir dazu. Also das, was damals gesagt wurde, ist das, was auch dir heute Morgen, so wie du hier sitzt, gilt. Egal in welcher Situation, unabhängig von dem, ob du gerade denkst, du bist jetzt voll dabei oder nicht. Der Trost Gottes ist begründet in der Treue Gottes dir als Mensch gegenüber, uns als Menschen gegenüber. Und auch die Bedrängnis. Wir haben heute Morgen gehört von Israel, da kommt einem natürlich sofort die ganzen Verse, wo im Alten Testament, wo Gott sich zu seinem Volk stellt, wo er sagt, er wird es beschützen und er wird es bewahren und er wird es herausführen. Und man denkt so, meine Güte, gerade sieht es ganz, ganz anders aus. Und dennoch, stellt euch doch mal vor, also mir ging das so, als ich mir das heute Morgen gehört habe und es war ja lange angebahnt, dachte ich, jetzt mir vorzustellen, Gott hat gesagt, dass er zu seinem Volk steht und dass er es bewahren wird. Das tröstet mich. Tatsächlich. Denn allein drüber nachzudenken, das überfordert mich. Aber jetzt zu wissen, was er gesagt hat, wie er ist und was er tun wird und daran zu glauben, ist das, was mich tröstet. Das ändert die Situation nicht. Aber es lässt mich selbst meinen Anker in dem König aller Könige verankern. In dem, dem Ehre und Anbetung dient oder gehört. Also unabhängig von der Situation, unabhängig von meinem Gefühl, immer und jederzeit. Denn er ist der treue Gott. Er ist der Gott, der sich nicht verändert. Und dann Gott allen Trostes. Das ist so umfassend. Das ist wie so eine Concord, der alles umschließt, was ich bin, mein ganzes Leben, sei es in Freude oder sei es in Leid. Es gibt keinen Trost, den Gott überfordert. Manches Mal in Gesprächen mit Menschen habe ich so das Gefühl, dass sie denken, das kann ich Gott nicht zumuten. Also das schafft er nicht. Das ist zu viel für den. Ist nicht so. Wenn Gott, der ist der Allmacht ist, wenn Gott, der uns ja geschaffen hat, sowieso schon weiß, was uns passiert, es kann ihn nicht überfordern. Deshalb kann er von sich auch sagen, ich bin der Gott, der alles tröstet. Und das heißt nicht, und ich glaube, das darf man hier auch nochmal unterscheiden, ja, wir werden getröstet. Das heißt aber nicht, dass immer alles, was wir tun und wofür wir Trost brauchen, immer alles schön und gut ist. Wir werden getröstet auch bei dem, was wir manches Mal selbst versemmelt haben. Und manches Mal kommt der Trost durch Bekennen von Schuld. Manches Mal kommt der Trost, weil wir umkehren hin zu dem, der gesagt hat, wende dich an mich, sei mir nah. Ich will dich trösten. Trost ja, aber so wie wir eben gesagt haben, Vater unseres Herrn und Vater der Barmherzigkeit, hat immer was mit Beziehung zu tun. Gott ist weit offen für diese Beziehung mit uns. Wo stehen wir? Was wissen wir, was weißt du über deinen Herrn, wie er dich trösten will? Die Allmacht Gottes ist nochmal umfasst und eingeschlossen in seinem eigenen Satz, ich bin Anfang und Ende. Also bleibt er von Anfang bis Ende genauso. Ich habe mal im theologischen Wörterbuch nachgeschaut, was denn dort das Wort Trost bedeutet. Und ihr lest es vorne an der Tafel. Trost ist die von Gott geschenkte Glaubenszuversicht. Auch in größter Enttäuschung und in auswegslosen, leidvollen Situationen durch die unbegreifliche Liebe Gottes getragen zu sein. Glaubenszuversicht. Das ist ein ganz altes Wort irgendwie, ne? Also das ist nicht so, was man heute mehr so unbedingt nennen würde. Die Zuversicht daran, dass der Glaube, sprich Gott, Existenz ist. Unabhängig von der Situation, unabhängig von dem Gefühl. Glaubst du, dass Gott unabhängig von allem zu dir steht? Egal wie und dich trösten will? Wenn du daran glaubst, ist das eine Glaubenszuversicht. Und letztendlich, der Trost ist die Liebe Gottes. Das, wo wir erkennen, hier ist die Beziehung, hier bin ich bedingungslos angenommen. Das ist das, was uns tröstet. Wir brauchen die Glaubenszuversicht, dass er der ist, der er sagt. Und genauso dürfen wir uns verlassen, dass die Liebe Gottes sich nicht verändert bis zum Ende aller Zeit. Deshalb lasst uns doch mal schauen, was sind denn jetzt, wenn wir getröstet werden, was sind denn Auswirkungen? Ich sagte schon ein paar Mal, es ist mehr als nur ein Trostpflaster. Es ist die Befreiung oder die Minderung von Angst. Ihr kennt vielleicht den Vers Friede, der alle menschliches Verständnis übersteigt. Das ist für mich der Inbegriff von getröstet zu werden. Und da, wo Trost ist, heißt nicht, dass ich dann plötzlich zum Held werde und alles besser ist. Aber diese Glaubenszuversicht, dieses Ausrichten meiner Gedanken auf Gott, ist das, was Ängste mindert. Weil in Gott ist die Zuversicht, in Gott ist die Kraft. Und es geht nicht darum, bei diesem Satz zu sagen, du darfst dich nicht fürchten. Es ist alles immer falsch, ja. Aber wenn die Furcht größer ist als das Wissen um den Trost, den Gott dir versprochen hat, das wäre schade. Deshalb, da wo wir getröstet werden, darf die Angst stiller werden. Es ist das Schwinden von Hoffnungslosigkeit. Christus selbst ist unsere Hoffnung. Und da, wo ich mich an den wende, wo ich auf ihn schaue, da erlebe ich die Hoffnung. Natürlich ist es auch ein Stück weit immer eine Entscheidung, will ich das glauben? Das Angebot ist zu glauben, das ist das, was Jesus uns tut, indem er ans Kreuz ging. Aber zu sagen, ja, du bist meine Hoffnung und das, was ich von dir kriege, das, was ich in dir sehe, das, was du getan hast, das ist das, was mir Hoffnung gibt. Dein Ja zu mir als Mensch, egal wie es mir geht, da es unumstößlich ist, es ist das, was mir Hoffnung gibt. Und daraus entsteht Stärkung des Glaubens. Denn es ist, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, die Beziehung. Und es ist das aktive Handeln Gottes an dir. Und es verändert dich. Es verändert mich. Da, wo ich erlebt habe, dass Gott wirklich handelt, wo ich merke, die Beziehung wächst, das stärkt mich in meinem Glauben. Ich hatte mal nach einer Predigt, kam eine Frau auf mich zu und sagt, warum redest du immer über Wachstum im Glauben? Wir sind doch alles Christen. Ich werde nie aufhören, über Wachstum im Glauben zu reden. Denn da, wo wir aufhören, darüber zu reden, werden wir weniger lernen, wie er ist. Wachstum im Glauben ist ein Riesengeschenk, ist eine Ehre, ist eine Würde, die Gott uns zuspricht. Du darfst mit mir wachsen. Du darfst immer mehr der Mensch werden, den ich schon so lange in dir sehe. Und vielleicht ist der Moment, wo du von Gott getröstet wirst, so ein Moment, wo du erlebst, wie Gott an dir handelt. Und es stärkt deinen Glauben. Und last but not least, Befähigung, andere zu trösten. Ich finde, das ist so diese Aussage kommt ja auch in dem Vers vor. Weil wir getröstet sind mit dem Trost Gottes, sind wir in der Lage, andere zu trösten. Wie mache ich das? Ich habe das jetzt erfahren. Wie gebe ich das weiter? Manches Mal, wenn man Gesprächen zuhört, Andreas und ich, wir würden jetzt reden und Andreas wird sagen, ach du, also ich habe das und das erlebt und da geht es mir nicht gut. Ach ja, du Andreas, das kenne ich auch. Aber weißt du, was mir geholfen hat? Also ich habe gebetet und dann war es gut. Fühlst du dich getröstet? Überhaupt nicht. Kennt ihr solche Unterhaltungen? Das sind eigentlich keine Unterhaltungen, sondern Monologe. Ja, jeder sagt seins. Und so geht es hin und her. Das ist nicht den Trost weitergeben. Den Trost weitergeben ist zuhören, ist empathisch dabei sein, ist überlegen, wie hat Gott mich denn getröstet? Hat er mich zugetextet und mir gesagt, jetzt mach mal, bei mir hat es auch geholfen? Oder war er da, war er nah an dem Menschen und hat ausgehalten, was der andere mir erzählt? Ich muss das noch nicht mal alles verstehen. Und dann kommt vielleicht der Moment, wo der andere sagt, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann darf man ihm gern mal sagen, es gibt in Gott allen Trostes. Wie geht es dir damit, wenn du das hörst? Interesse zeigen und nicht draufhauen. Auch nicht mit biblischen Floskeln. Auch nicht das immer wieder gern genommene Satz, du, ich bete für dich. Und dreh mich rum und geh. Das ist ein Trostpflaster. Das ist aber kein Trost. Wenn ich zeugen will, wie Gott mich getröstet hat, dann mag das in erster Linie sein, indem ich mich so verhalte, wie Gott sich mir gegenüber verhalten hat. Und er ist nah, er ist da, er pflegt die Beziehung, er hat mich im Auge, er hat mich im Blick. So können wir den Trost, den wir erlebt haben, weitergeben an andere. Also wenn heute jemand auf dich zukommt und dir was Schweres erzählt, bitte verkneif dir, oh, das kenne ich bei mir, war es so und so, bitte nicht sagen. Aber überlege, was kann ich dem anderen jetzt geben? Wie habe ich den Trost Gottes erfahren? Das ganze Christentum ist eine Bewegung nach vorne, eine Bewegung nach weiter, eine Bewegung nicht das für sich behalten, was ich an Gutem erfahren habe, sondern an den Nächsten weitergeben, damit der andere Christus in mir erlebt. Da, wo du Trost erfahren hast, tröste andere und behalte es nicht für dich. Wie erfahre ich Gottes Trost? Es ist kein Automatismus. Es kommt auf die Beziehung an. Es braucht die Beziehung, es braucht dein Glaube daran, dass er in der Lage ist, dich zu trösten. Es gibt kein One-Fits-for-All-Rezept. Mach so und du fühlst dich getröstet. Jeder Mensch ist individuell. Es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Biografie es viel schwerer haben, sich selbst auch runterzufahren, stille zu werden, weil die immer in einem ganz hohen Überlebensmodus sind. Die tröstet Gott anders wie jemand, der vielleicht entspannter unterwegs ist, gelassener unterwegs ist. Am Freitag war ich mit 6 Leuten da zusammen und 3 davon waren Informatiker und einer Ingenieur. Und wir haben so gemerkt, wie unterschiedlich Gott mit jedem von uns unterwegs ist. Na, für den Informatiker gibt es 0 und 1, klar. Ja, und für mich gibt es zwischen 0 und 1 Universen. Ja. Gott sei Dank wird Gott jedem so begegnen in seinem Trost, wie er es braucht, wie er es versteht. Und du darfst auch so, wie du bist, fragen nach Trost. Was für Andreas richtig ist, weiß Gott. Und was für mich richtig ist, weiß Gott, Gott sei Dank auch. Und genauso wird er uns individuell trösten. Aber ob du Trost empfängst, hängt ganz groß davon ab, ob du den Absender des Trostes kennst. Was weißt du über deinen Herrn? Wie ist er für dich? Ihr könnt euch vorstellen, wenn der Gott, den du kennst, eher ein strafender Gott ist, ein fordernder Gott, dann wird das mit dem Trost schwer. Ne? Das ist eine ganz enge Kiste. Aber ist er wirklich so? Von daher, wie immer, nicht nur, weil ich beim Bibellesebund arbeite, sondern weil ich glaube, dass der einzige Weg ist, Gott kennenzulernen, das Wort Gottes ist. Nachforschen, wie ist er denn? Wie stellt er sich mir vor? Und dann kann ich auch mehr verstehen, dass er mich trösten will, dass es in ihm angelegt ist, zu trösten. Und dann die letzte Frage, lässt du Gottes Trost zu? Fragst du danach? Oder denkst du, du musst alleine durchkämpfen? Du musst hart werden, du musst das schaffen? Du hast eben gesagt, Trost fällt uns manchmal schwer, ne? weil wir denken, wir müssen es ja eigentlich alleine schaffen. Das brauchen wir bei Gott nicht. Denn den Trost Gottes anzuerkennen, heißt einmal zu erkennen, dass ich ein schwacher Mensch bin, der gehalten ist in der Stärke Gottes. Also Trost anzuerkennen, dass ich bedürftig bin, heißt ein Ja zu meiner Menschlichkeit und genauso ein Ja zu dem, was Gott mir anbietet. Herr, tröste mich, denn ich. Wo brauchst du gerade Gottes Trost? Für verpasste Chancen im Leben? Für gerade durchlebtes Leid, haben wir heute schon gehört? Für deine Zukunft? Für deine Beziehung? Und über all dem, was dir jetzt einfällt, steht: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Das wünsche ich dir, dass du es, das aktive Handeln Gottes in dir, in der Situation erlebst. Lasst uns gemeinsam eine Gebetsgemeinschaft machen. Wer möchte, darf laut das vor den Herrn bringen, zur Erbauung aller anderen. Und wer das leise tun will, der tut es leise und ich schließe dann ab. Vater, dass du dich selbst verpflichtet hast, dich nicht zu verändern, sondern in deiner Treue uns gegenüber immer gleich bleibst. In deinen Zusagen, dass du uns liebst, in der Zusage, dass du uns tröstest und dass nichts für dich unmöglich ist. Danke, dass wir das schon erlebt haben und auch weiterhin erleben werden. Hilf, dass es unsere Beziehung zu dir stärkt und dass es zu Menschen macht, die von dir zeugen, weil sie dich erlebt haben. Ich danke dir für jeden Trost, der da war, der vielleicht jetzt gerade ist und der kommen wird. Amen. Ich darf euch bitten, wo es möglich ist, zum Segen aufzustehen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.